Wir sind viral auf LinkedIn gewesen, hatten ein Video, das hatte 8.000 oder 9.000 Likes, was für LinkedIn-Engagement sehr hoch ist. Dadurch hatten wir viele Millionen Impressions. Dadurch hatten wir 30.000 oder 40.000 User-Signups an einem Wochenende. Davor hatten wir quasi null. San Francisco hat die größten Ambitionen. Es ist die einzige Stadt, wo, gut, mittlerweile gibt es die auch in anderen Städten, aber die Waymos, die selbst fahren in Autos, fahren auf der Straße rum. Fast jedes Büro ist ein Tech-Company. Jeder baut etwas Neues. Und ich glaube, diese Energie oder die Dynamik, die dadurch kreiert wird, existiert wirklich nur hier. Mein Mitgründer und ich sind 7 Tage die Woche im Büro und das Team ist 5 Tage die Woche im Büro. Also wir haben keine Erwartung, dass das Team am Wochenende arbeitet. Und viele haben auch Familie, Kinder und so weiter und die sollen auch die Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und mein Mitgründer und ich machen es auch einfach, weil wir Spaß dran haben.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update Podcast. Heute mit David Paffenholz. David ist aus Düsseldorf, also einer Großstadt, diesmal ausnahmsweise aus der Reihe getanzt, hat dann in Harvard studiert, seinen Co-Founder da kennengelernt, ist nach San Francisco gekommen und hat hier im Y Combinator, also dem renommiertesten Accelerator der Welt, wahrscheinlich seine Firma gestartet, hat erstmal $500.000 für eigentlich nichts außer ein Team bekommen, hat dann Juice Box daraus gegründet und ist mittlerweile wahrscheinlich so das Top-AI-Recruiting-Tool auf der Welt. Sie haben noch mal letztes Jahr 5 Millionen hinterher geraced, haben dieses Geld aber noch nicht mal angefasst, weil sie profitabel weiter wachsen. Mittlerweile 14 Leute, bis Ende des Jahres wollen sie auf 30 Leute sein. Also unfassbar coole Gründergeschichte, viele Insights, wie sie arbeiten, wie sie Marketing machen, wie sie Produkt denken. Folge hat mir echt richtig Spaß gemacht mit ihm. Also auf geht's in den Podcast mit David Paffenholz von Juicebox. Auf geht's.
Moin David.
Hi,
grüß dich. Sag mal, du bist Mitte 20, hast in Harvard studiert, warst beim Y Combinator, greifst jetzt mit Juicebox LinkedIn unter anderem an und das interessiert mich natürlich sehr. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich da lange gearbeitet habe. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wann war dir so ein bisschen klar, dass du vielleicht ein bisschen andere Ambitionen hast als deine Schüler irgendwie und deine Mitschüler in der Schule?
Ja, ich habe lustigerweise, als ich 3 Jahre alt war, 2 Jahre in den USA gelebt und ich erinnere mich tatsächlich an fast gar nichts von der Zeit.
Okay.
Wir hatten dadurch aber immer Freunde, die in den USA gelebt haben. Und so konnte ich dann ab und zu die besuchen gehen und hatte gefühlt immer einen Bezug zu den USA. Und ich glaube, dieser Bezug zu den USA ging für mich nicht nur darum, dass ich zurück in die USA wollte, aber auch darum, dass ich quasi mehr amerikanische Medien consumed habe oder mehr in die Richtung gedacht habe. Und da kam mir dann relativ früh der Gedanke, dass ich in die USA wollte. Tech fand ich immer super interessant und bin dann quasi mental schon, ich glaube, in der 8. oder 9. Klasse in die Richtung gegangen.
Okay. Hast du dann irgendwie ein Auslandsjahr nochmal gemacht in der 11. Klasse oder 10. Klasse?
Tatsächlich nicht. Ich war auf einer englischsprachigen Schule. Also dadurch hatte ich quasi englischen Schulunterricht,
ja.
Aber habe kein Auslandsjahr.
Okay, ja, wer noch mehr Podcasts von dir hören will, gibt es einige im Internet in Englisch. Und ich hatte mich schon gewundert, warum du wirklich komplett akzentfrei Englisch sprichst, auch wenn du jetzt natürlich schon ein paar Jahre hier bist. Aber du bist einer der ersten Podcast-Gäste von mir, die nicht aus irgendeinem kleinen Dorf kommen.
Okay.
Und das ist ganz interessant. Du kommst aus Düsseldorf, ne?
Genau.
Klar, hast du ja schon gesagt, du hast einen USA-Bezug, aber ich meine jetzt zu sagen, ich gehe nach Harvard, ist ja nochmal ein anderes Level. Also wie kam das? War das irgendwie von deinen Eltern oder hast du dich irgendwie damit befasst oder irgendwelche Filme geguckt oder wie kommt man auf die Schule?
Ja, ich glaube, ich habe mir dann irgendwann halt in der 8. oder 9. diesen Gedanken gemacht, ich möchte in die USA zurückkommen. Und da gibt's auch gerade wegen des Visums nicht so viele Wege, das zu beanstalten und dann quasi Undergrad und danach das Visum, das man danach kriegt, ist meiner Meinung nach eins der besten Wege, dann quasi früh den Sprung in die USA zu machen. Und so habe ich mich dann in der 10. und 11. darauf vorbereitet, die Bewerbungen zu machen und habe mich dann quasi bei allen Schulen oder Unis in den USA beworben. Zum Glück hat es dann mit Harvard geklappt und so bin ich dann da gelandet.
Sind denn die Chancen, sag mal, als Deutscher besonders gut oder war dein Abi einfach mega gut oder was hat dich so herausstechen lassen?
Ja, ich habe sehr viel Speech and Debate gemacht in Highschool und das war ein großer Fokus für mich.
Ja.
Und dann auch noch einige andere Extracurriculars. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Schulsystem.
Ja.
Das heißt, im deutschen Schulsystem ist relativ wenig Fokus auf Extracurriculars oder andere quasi Sachen wie Speech and Debate etc. Und da habe ich zum Glück relativ früh den Fokus drauf gelegt, was mir, glaube ich, in der Bewerbung für die USA dann wiederum geholfen hat.
Mhm.
Es waren aber relativ wenige Deutsche in meinem Jahrgang. Ich glaube, wir hatten 7 oder 8 Deutsche in meinem Jahrgang.
Warst du in der internationalen Schule in Düsseldorf?
Genau.
Okay, okay.
Aber 7, 8 Deutsche in meinem Jahrgang in der Uni.
Ach so, okay. Ja, aber schon krass, ne? Also gerade so Speech and Debate ist ja auch so ein Thema, das hilft einem so viel später, ne? Ich merke das immer so, wenn man mit irgendwelchen Amis spricht, die dann irgendwie sich im Zelt sind und so mega eloquent sind. Ich weiß noch, als ich damals hergekommen bin und die Leute irgendwie so echt so richtig krass auf der Bühne geredet haben und sich so gegenseitig gebettelt haben und man sich immer gefragt hat, wo können die das, ne? Dass sowas in Deutschland in den Schulen nicht einfach auch angeboten wird, ist schon interessant. Und sag noch mal kurz zu Harvard, also was hast du dann da studiert?
Economics. Also ich bin quasi in die Uni reingegangen mit dem Gedanken, dass ich den großen Fokus auf Economics legen würde. Es war auch immer mein Lieblingsfach. Habe das dann auch gemacht die ersten 2 Jahre. War auch Teaching Assistant in Microeconomics. Und das war dann quasi, Großteil meiner Zeit war ein Economics-Fokus, bis dann die Pandemie kam und sich alles etwas verändert hat.
Okay.
Werbung! Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt hier, dieser Podcast wird präsentiert von Learn.xyz und ich dachte, ich muss unbedingt mal eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe nämlich eine Frage bekommen auf einer Konferenz neulich und die war die folgende: Warum setzt ihr bei Learn so viel auf Micro-Mobile Learning, wenn doch die ganzen großen Incumbents, also die anderen LMS-Systeme da draußen, das überhaupt nicht so machen? Und da muss ich doch direkt mal darauf antworten, nämlich jeder von uns, der greift durchschnittlich so ungefähr 221 Mal am Tag zu seinem Handy. Das sind 221 Chancen, Lernen genau da anzubieten, ja, wo es am besten funktioniert, nämlich mitten im Alltag. Traditionelle Lernplattformen, also diese LMSs da draußen, die verlieren dazu noch massiv an Engagement. Alleine 2024 sind wohl deren Nutzungsraten auf diesen Plattformen und sage und schreibe 25% eingebrochen. Und uns hier bei Learn geht es nämlich nicht nur um die ganzen kurzen Lerneinheiten, sondern es ist ja nur der Anfang. Wir wollen echte Gewohnheiten, also echte Habits schaffen, nämlich tägliche Engagement-Loops, die Lernenden direkt in den Alltag integrieren. Jeder von uns lernt ja auch anders, ne? Deshalb setzen wir auf individuell maßgeschneiderte Inhalte, die automatisch sich auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden noch abstimmen und zwar das jeden Tag mit Hilfe von unserer KI. Also wer Lernen auch im Unternehmen erfolgreich und nahtlos in tägliche Gewohnheiten integriert, gewinnt die nächste Generation von Lernen und zwar komplett. Und genau das machen wir bei learn.xyz. Also wenn du das mal ausprobieren möchtest, geh einfach auf www.learn.xyz, melde dich an oder schreib mir bei LinkedIn. Da gebe ich natürlich auch gerne eine Demo und damit auf geht's zurück in den Podcast.
Und du hast dann ja den Sprung hier rüber an die Westküste auch schon während des Studiums gemacht. Ich glaube, du hast bei Snapchat mal eine Zeit lang gearbeitet. Erzähl mal, wie war so die Atmosphäre auf dem Campus? War das so total klar, okay, ich muss jetzt irgendwie nach Kalifornien, weil da geht's ab? Oder ich meine, New York ist ja auch um die Ecke. Also wie war da so der Weg?
Ja, lustigerweise in 2018, als ich angefangen habe an der Uni, war quasi die Startup-Szene noch gar nicht groß an den East Coast Unis.
Mhm.
Also gerade in Harvard, die meisten Leute, oder ich würde sagen, fast alle wussten nicht, was YC ist, quasi das Startup-Gründen eine richtige Option ist. Und das wurde immer quasi als Second Tier gesehen im Vergleich zu Finance Consulting. Und das waren quasi so die Hauptroutes. Also auch gerade 2018, 2019 war ich gedanklich, okay, wie kommt man in quasi die Top-Investment-Banks oder Consulting-Firmen rein und dann typischerweise in New York oder Boston.
Mhm.
Und das hat sich dann aber relativ schnell verändert. Also gerade während Covid und den Jahren danach. Mittlerweile gibt es jeden YC-Badge viele Harvard-Gründer. Das war damals aber 2018 nicht der Fall. Ich weiß noch, als ich quasi meinen ersten Sommer an der Uni verbracht hatte, Pre-Orientation, also ein paar Wochen bevor es losging, hatten wir International Student Mentors, die einem quasi gewelcomed haben. Und mein Mentor war damals der erste Praktikant bei Brex. Und er hat uns Fotos gezeigt und der war in...
Brex ist eine Bank hier in San Francisco.
Genau, und mittlerweile sehr bekanntes oder großes Startup. Mhm. Aber zu der Zeit war es noch super early. Und ja. Er war der erste Praktikant und hat dann quasi Fotos davon gezeigt. Und ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, warum macht er das? Er hat davor bei Blackstone gearbeitet. Warum ist er jetzt bei diesen kleinen Kreditkarten-Company? Ja. Und now looking back war es ganz cool, weil ich glaube, das war das erste Mal, wo ich dann wirklich so in die Startup-Richtung auch geschaut habe.
Okay. Und wann bist du dann hier rübergekommen nach Kalifornien?
Vor 1,5 Jahren, also Februar letzten Jahres.
Okay.
Ich hatte zwar schon mal hier Praktika gemacht, aber immer nur für 3 Monate.
Okay. Ja, du hast gerade YC schon angesprochen. Ich glaube, in Deutschland wird es langsam auch bekannter. Man merkt immer mehr, dass Deutsche irgendwie sagen als Startup auch, ich komme hier rüber. Wir merken das hier auch bei uns im House of AI, dass hier Leute rüberkommen und dann irgendwie 3 Monate hier sind, dann auch wieder teilweise zurückgehen. Aber ich dachte, wir machen vielleicht mal so einen kleinen Deep Dive über den Y Combinator, weil es einfach immer noch nicht so ganz bekannt ist. Vielleicht magst du nur mal so ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist, wie das losging, wie du da praktisch reingekommen bist, wie du da reingekommen bist.
Genau, also bei Combinator ist hauptsächlich ein Programm 3 Monate lang, das verbunden mit einem Investment ist, also $500,000, um ein Startup quasi von den very earliest stages, also wirklich quasi nur Idee oder vielleicht den ersten Kunden, etwas weiterzubringen und danach eine Seed-Runde zu raisen. Und wir haben das Programm 2022 gemacht im Sommer. Das war das erste Mal, wo es quasi wieder halb in person war. Mhm. Mittlerweile ist es wieder voll in person und alle ziehen nach San Francisco. Und für uns war es sehr wichtig, weil es hat uns quasi beigebracht, wie startet man wirklich ein Startup, was sind die Fehler, die jeder macht. Und gleichzeitig haben wir viele andere Gründer kennengelernt. Mit vielen von denen sind wir weiterhin in Kontakt und die haben auch quasi Unternehmen, die gescaled haben zur gleichen Zeit und auch die gleichen Probleme gehabt haben wie wir. Und ich glaube, die Community, die da rauskommt, ist mit das Wertvollste von Y Combinator.
Ja, es gibt ja also das genannte, nicht Facebook, sondern Bookface. Ne? Also praktisch eine Plattform, wo dann alle ehemaligen, also jeder Gründer, der jemals dabei ist, hat da halt einen Account und dann kann man sich halt auch gegenseitig schreiben und so, also wie so ein Social Network praktisch.
Genau.
Sag nochmal, also da gibt es ja so ein paar Firmen, die da ganz bekannt sind, ne? Ob das jetzt Airbnb ist oder Dropbox, also wirklich so die Top-Firmen im Valley, die haben, ich weiß nicht, wie viele tausend Firmen sie mittlerweile investiert haben. Wie ging das bei euch los? Also war für dich dann klar YC oder hast du auch noch andere Accelerators hier angeguckt oder wie war das?
Ja, wir haben uns nur YC angeschaut. Das war quasi, als ich gerade fertig wurde mit der Uni, also Mai 2022. Mhm. Mein Mitgründer und ich hatten bereits an einem Produkt gearbeitet und hatte Early Traction.
Mhm.
Und,
was war das für ein Produkt?
Es war eine Musik-App, heißt auch Jukebox, daher kommt der Name. Also es war ein Wordplay auf Jukebox. Und es war quasi Music Discovery, also du kannst deinen Spotify mit der App verbinden. Ist, glaube ich, auch weiterhin im App Store. Und dann durch Musik swipen. Also es gibt dir dann Song Recommendations, jeweils 10 bis 15 Sekunden lang. Und dann kannst du die auf deine Spotify-Playlist saven.
Okay.
Cooles Projekt, schlechtes Business.
Ja, hast du gefragt, wie verdient man damit Geld, ja?
Genau, Antwort war quasi gar nicht. Aber es hat uns die Confidence gegeben, quasi fulltime unser Unternehmen zu gründen und uns dann bei YC zu bewerben. Und unsere YC-Bewerbung sah damals quasi so aus, dass wir gesagt haben, wir haben diese Musik-App gebaut, wir haben 50.000 Nutzer damit gehabt. Wir wissen, dass es commercially nicht viable ist, aber wir glauben, dass wir gute Produkte bauen können und wir werden was Neues rausfinden. Und das war dann quasi unsere Pitch und die haben uns damit akzeptiert und gesagt, okay, now figure out something new.
Okay, also die haben praktisch euch $500,000 gegeben dafür, dass ihr irgendwie 3 Monate euch einschließt und was Neues euch ausdenkt.
Ungefähr.
Okay, cool. Und dein Co-Founder, der ist der technische Co-Founder dann von dir?
Genau.
Kennt ihr euch von der Uni oder habt ihr euch kennengelernt?
Wir haben uns während der Uni-Zeit kennengelernt. Er war allerdings noch Senior in High School. Also ich war quasi in meinem zweiten Jahr an der Uni und er war Senior in High School. Und zu der Zeit ich hatte so eine Non-Profit-Competition organisiert. Es war gerade zum Start von Covid und damals war das Thema dann Submit a Technical Paper, um ein Covid-Problem zu lösen. Und das viel ging um Social Distancing und ähnliches. Mhm. Und er hat diese Challenge gewonnen und dadurch habe ich ihn kennengelernt. Und dann haben wir im folgenden Jahr angefangen zusammenzuarbeiten.
Okay, cool. Und sag mal, wenn du jetzt so auf diese YC-Zeit zurückguckst, was waren für dich so die Top 1-2 Learnings, die du da rausgezogen hast? Also war das wirklich richtig valuable für dich?
Ja, ich glaube, es hat 2 große Takeaways. Einmal hatte ich das Gefühl, dass es so quasi auch die Gründer, die deutlich weiter in der Journey sind, normalisiert hat, in dem Sinn, dass viele von denen haben Talks gehabt und viele von denen haben auch erzählt, wie es an den Anfangszeiten für die genauso chaotisch war. Ich weiß noch, Brian Armstrong von Coinbase hat sehr detailliert davon gesprochen, wie wild die Early Days waren, ja. Und wie es sich immer angefühlt hat, als ob etwas kaputt gegangen ist und mehr. Und das war, glaube ich, ein sehr valuable Takeaway. Und dann das zweite war eher um die Community, also wirklich die anderen Gründer, die wir dadurch kennengelernt haben. Mhm. Und das wurde dann nur stärker nach YC, wo wenn die Company dann 1-2 Jahre alt ist und man ähnliche Probleme hat und jemanden hat, mit dem man die durchsprechen kann. Gerade als Gründer kann es oft sehr einsam werden und ich glaube, YC ist eine gute Lösung dazu.
Ja, Würdest du das jedem empfehlen? Also wenn du jetzt in Deutschland sitzt und auch eine coole Idee hast und hast irgendwie auch einen coolen Background, hast ein gutes Gründerteam, würdest du sagen, auf jeden Fall YC oder glaubst du, dass das was gleich Gutes auch in Deutschland gibt?
Ich würde auf jeden Fall YC empfehlen. Ich würde dann allerdings auch empfehlen, gerade davon abhängig, was die Company macht, sich überlegen, nach San Francisco zu ziehen. Mhm. Und YC ist eine super Option dazu, also auch um das mit dem Visum zu lösen und mehr. Und der Markt ist einfach deutlich größer hier und die Ambitionen sind auch typischerweise deutlich größer.
Okay. Und in diesen 3 Monaten habt ihr euch dann das, also wir sprechen jetzt hier gleich mal über Juicebox, was das heute geworden ist und hat nichts mehr mit Musik zu tun, sondern mit Recruiting. Aber war das dann so, also wie ist ja alles angegangen? Habt ihr euch da hingesetzt und habt irgendwie 100 Ideen aufgeschrieben und die dann getestet und habt kleine Prototypen gebaut? Also wie ging das los?
Ja, also wir wussten von Anfang an, dass wir ein Interesse an Recruiting hatten. Und das kam dadurch, dass sowohl mein Mitgründer als auch ich haben während der Uni die komplette Zeit gearbeitet. Und die Jobs, die wir gemacht haben, kamen aber immer dadurch, dass wir quasi als Bewerber direkt Outreach an die Hiring Manager gemacht haben. So quasi E-Mails oder LinkedIn-E-Mails verschickt haben. Mhm. Und dadurch hatten wir die These, dass es viele Opportunities noch gibt, den Recruiting-Prozess besser zu machen. Und gerade weil wir selbst die Erfahrung hatten von der Bewerberperspektive, muss auch das gleiche Problem auf der Company-Perspektive sein, dass nicht unbedingt die besten, nicht unbedingt das beste Talent immer den richtigen Job findet.
Ja.
Und wir wollten das Problem lösen. Wir wussten auch, dass wir kein Consumer-Facing Company bauen wollten. Und daher wollten wir das Problem von der Business-Perspektive lösen. Und das war quasi so die Idee, wenn man das nennen kann.
Ja.
Oder gerade eher das Problem-Statement. Und okay. Dann von da aus haben wir gemacht, was du eben auch vorgeschlagen hast, in dem Sinn, dass wir haben hunderte Ideen aufgeschrieben, getestet, Feedback von Recruitern bekommen. Und der Prozess hat dann wiederum 4-5 Monate gedauert, bevor wir ein Produkt hatten, das angefangen hat zu funktionieren. Es war zur gleichen Zeit wie ChatGPT, also Oktober 2022. Und das war dann auch sehr hilfreich, weil man dadurch komplett neue Ideen aufsetzen konnte.
Klar. Erzähl doch mal, was Juicebox heute macht, damit wir dann ein bisschen erstmal den Überblick bekommen, bevor wir da weiter einsteigen.
Ja, klar. Juicebox ist eine AI-Recruiting-Plattform. Also wir helfen unseren Kunden. Oft sind das Unternehmen hier in den USA, die Talent suchen für ihre offenen Stellen. Und wir helfen denen dann auch dabei, Outbound zu machen, also typischerweise durch E-Mail-Kampagnen, um die Kandidaten zu den Jobs oder um die Kandidaten von den Jobs zu informieren. Und im Deutschen nennt man das oft Active Sourcing, ist im deutschen Markt noch etwas neuer. Im amerikanischen Markt werden die meisten Stellen, gerade in Tech, durch dieses Outbound-Recruiting gefüllt.
Hm. Ich meine, heute oder beziehungsweise gestern, jetzt gibt es ja euch, aber ich habe ja lange bei LinkedIn gearbeitet und war auch mal teilweise für InMail verantwortlich, deswegen habe ich da einen besonderen Bezug zu natürlich, dieses ganze Sourcing. Ist ja schon was, wo LinkedIn sehr, sehr stark ist, weil die Profile immer up-to-date sind. Ne? Also jeder irgendwie der, sag mal, jeder White-Color-Worker, also irgendwie die Leute, die eben bei LinkedIn sind, die dann auch solche Nachrichten bekommen, die haben ihr Profil. Also da sind halt alle Daten. Und wie kommt ihr an diese ganzen Daten?
Genau, also wir arbeiten mit Third-Party-Data-Providers, um verschiedene Datensätze zu kaufen und die auch regulär zu updaten. Mhm. Da sind beispielsweise LinkedIn-Daten, aber auch Daten von GitHub, Stack Overflow und mehr. All diese Daten matchen wir dann. Also wenn wir das gleiche Profil finden und wir denken, wir haben die gleiche Person auch auf GitHub gefunden oder auf Facebook gefunden, kombinieren diese Daten in ein quasi besseres Profil, mhm. Und bringen dann aber auch noch andere Datensätze rein, beispielsweise die Unternehmen, für die sie gearbeitet haben. Was macht das Unternehmen eigentlich? Was für ein Produkt stellt dieses Unternehmen zur Verfügung? All diese Daten gehen dann in das eine Profil und dadurch haben wir dann quasi eine mehr ausgebaute Search-Plattform, als man bei nur bei LinkedIn finden kann.
Das heißt, ich könnte sogar sagen, wie ich möchte Entwickler finden, die bei GitHub mindestens so und so viele Code-Commits pro Woche gemacht haben, um einfach so möglichst produktive Leute irgendwie zu finden oder so.
Genau, wir haben einen Kunden, der fokussiert sich besonders auf Entwickler, die am Wochenende ihre GitHub-Commits haben, als Signal. Aber alles Mögliche funktioniert. Ja. Also sei es von GitHub-Commits oder von Funding-Stage, wie ob man der erste Mitarbeiter in einem Unternehmen war und ähnliche.
Okay, krass. Ja, ich meine, da ist ja wirklich LinkedIn sehr rudimentär. Ne? Da kann man im Prinzip mal Jobtitle und nach irgendwelchen Skills suchen, die aber seit 10 Jahren nicht geupdatet wurden. Insofern ist LinkedIn wahrscheinlich eigentlich fast eher outdated da. Seht ihr die denn als Konkurrenz? Also wer ist so euer Top-Konkurrent eigentlich, wo die Leute herkommen oder wo die noch hingehen?
Ja, es gab für lange Zeit quasi ein Tech-Stack, der hat sich so Recruiting CRM genannt. Mhm. Da gibt es Companies wie Jam, Phenom, Eightfold und mehr. Und die machen quasi alle nur den E-Mail-Sequencing-Component. Also, dass man die Kontakte findet, typischerweise auf LinkedIn, dann die E-Mail von denen sucht und E-Mails an die Profile rausschickt. Quasi als Alternative zu LinkedIn InMail.
Ja.
Und das sind teilweise die Unternehmen, mit denen wir competen, weil wir das auch machen. Allerdings ist unser größter Value-Add auf der Search-Plattform und da competen wir dann eher direkt mit LinkedIn.
Ja. Ihr hattet am Anfang ja auch mal so ein Produkt, oder das steht auch jetzt noch immer bei euch so auf dem Profil, dieses People-GPT. Mhm. Ne? War das eher so ein Spin-Out, erst als Idee und dann ist Juicebox die Firma darüber gekommen oder wie hängt das beides miteinander zusammen?
Firma war immer Juicebox. PeopleGPT war quasi unser Search-Produkt und PeopleGPT war damals halt auch Branding wegen ChatGPT, ja. Und weil die Interface selbst sah sehr ähnlich aus zu ChatGPT. Also wenn man sich quasi oder heute noch auf peoplegpt.io geht, sieht man quasi unsere Juicebox PeopleGPT Search Interface und das sieht sehr ähnlich aus wie die ChatGPT Textbox, nur dass man in unserem Fall dann beschreibt, wen man sucht, also beispielsweise Entwickler in San Francisco.
Okay, okay. Und dann habe ich im Prinzip eine Freitextsuche auch. Ich muss mir also nicht irgendwie diese Boolean komplizierten, ich habe immer noch einen Recruiter-Account, darf ich gar nicht erzählen, von LinkedIn-Seiten. Und wenn ich dann Talent suche oder Sales-Leute suche oder so oder Leute, an die ich verkaufe, dann gehe ich immer in ChatGPT und lasse mir da einen Boolean ausspucken, den ich dann wiederum bei LinkedIn reinpacke. Das brauche ich bei euch dann natürlich ja gar nicht. Ne? Da kann ich einfach in Worten praktisch suchen, was ich brauche.
Genau. Und man beschreibt einfach in Worten, wen man sucht, oder man uploadet quasi eine ganze Job Description. Mhm. Und wir nehmen dann diesen Text und kreieren entweder eine Boolean oder typischerweise verschiedene Filter, so ähnlich zu einer Boolean. Mhm. Aber haben dann auch komplette Freitextsuche, die da drauf quasi drauf gelayert wird. Also wenn du beispielsweise jemanden suchst, der ein Produkt im AdTech-Bereich gebaut hat, wird sich jedes Profil durchlesen, schauen, ob diese Person Erfahrung im AdTech-Bereich hat oder gerade Erfahrung damit hat, ein Produkt early on im AdTech-Bereich zu bauen, als Beispiel. Und wird dir dann nur diese Profile zeigen, die wirklich diese Erfahrung haben.
Ich habe gesehen, du bist ja bei LinkedIn sehr aktiv, ne? Also richtig krasses Following schon. Und ich meine, gut, ist ja auch deine Branche natürlich, aber ich kriege fast jeden Tag von euch Werbung mal ausgespielt. Jetzt gerade wahrscheinlich im Vorfeld, weil ich mich ein bisschen vorbereitet hatte und recherchiert habe über dich. Aber dann ist eigentlich so ein Chart gesehen, dass es schon erst auch eine Zeit lang gedauert hat, bis es dann bei euch losgegangen ist. Ne? Was waren für euch so diese Key-Momente, wo es plötzlich irgendwie explodiert ist? Ich meine, am Anfang ist es wahrscheinlich mit PeopleGPT irgendwie so virale Momente gehabt, ne? Aber das waren dann wahrscheinlich User, aber kein Umsatz. Aber was waren so Key-Momente, wo es plötzlich, dann ging es los?
Genau, also wir hatten unseren ersten PeopleGPT-Launch, war im Mai 2023 und das war dann quasi großer User-Spike. Wir sind viral auf LinkedIn gewesen, hatten ein Video, das hatte 8.000 oder 9.000 Likes, was für LinkedIn-Engagement sehr hoch ist. Ja. Dadurch hatten wir viele Millionen Impressions. Dadurch hatten wir 30.000 oder 40.000 User-Signups an einem Wochenende.
Krass.
Und davor hatten wir quasi null. Das war unser erster Launch. Viele haben auch subscribed zu dem Zeitpunkt. Es gab so eine $50-Subscription, die wir hatten. Das Produkt war zu dem Zeitpunkt nicht gut. Also nach einem Monat waren die Hälfte schon wieder gecancelt und es war wirklich so ein Spike und danach wieder alles weg. Mhm. Und es hat uns aber die Confidence gegeben, dass die Produktidee in die richtige Richtung geht. Also dass wir in die richtige Richtung bauen und es nur noch besser werden kann. Und zu dem Zeitpunkt war noch alles mit GPT 3.5. GPT-4 gab es aber schon, wurde besser und wir hatten einige Thesen, wie wir das deutlich noch verbessern konnten. Mhm. Das war dann unser Projekt für die nächsten fast 12 Monate, wo wir einfach jeden Tag das Produkt etwas besser gemacht haben. Und dann für uns war ein großer Milestone im Sommer 2024. Da haben wir dann eins der großen AI Labs als Kunden gewonnen, mhm, und quasi deren Recruiting Team, am Anfang mit einem kleineren Team von 10 Recruitern, mittlerweile mit einem großen Team. Und das war dann auch unser erster, was heißt größerer, aber richtiges Commitment finanziell, wo wir quasi wirklich daran geglaubt haben, dass das Produkt noch deutlich weiter wachsen kann. Ja. Und von da ging es dann relativ schnell.
Und wie habt ihr das finanziert? Also ihr seid ja durch YC gegangen, am Ende ist ja dieser Pitch-Day, habt ihr dann auch einfach gepitcht und dann eine Seed-Runde geraced?
Wir haben mit Pre-Seed geraced, mhm, zu dem Zeitpunkt. Also wir hatten 500.000 von YC und dann haben nochmal 500.000 extern geraced, mhm, und sind dann quasi mit einer Million-Dollar-Runde gestartet.
Okay, okay. Und habt ihr dann nochmal Geld aufgenommen seitdem oder war das eigentlich alles?
Wir haben nochmal 5 Millionen geraced im Herbst letzten Jahres, okay, haben aber das Geld bisher noch nicht investiert.
Okay, krass. Also das heißt, ihr seid jetzt schon profitabel im Moment?
Genau, also wir sind relativ konstant Cashflow-neutral.
Okay, oh, mega. Und wie viele Leute seid ihr jetzt?
14.
14, okay. Also es gibt ja immer hier diesen großen Run auf, wer kann mit möglichst wenig Leuten irgendwie auf möglichst hohe Werte gehen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, wo der so steht?
Ja, also unsere ARR per Employee geht auf jeden Fall auf dieses Ranking. Ja. Für uns war es aber nie so die Hauptmetric. Ja. Lustigerweise, also ich glaube, es ist eine coole Metric, das zu haben, High ARR per Employee. Und darum, da geht es, glaube ich, auch quasi darum, die zu zeigen, dass das Business so effizient funktioniert, dass man das so weit scalen kann. Und da ist vielleicht auch Cursor das beste Beispiel. Ich meine, mittlerweile sind sie, glaube ich, über 100 Leute, aber die waren noch, ich meine, 20 oder 30 Leute, als sie schon in den Hundreds of Millions of ARR waren. Ich glaube aber, wenn man das Company schnell wachsen lassen will, dann muss man eigentlich mehr hiren. Ja. Und auch Investoren oder später macht es dann relativ wenig aus, ob das Team dann 10 oder 30 oder 50 Leute war. Ja. Das heißt auch in unserem Fall, also im Herbst letzten Jahres waren wir 4 Leute, jetzt sind wir 14. Ende des Jahres werden wir 30 oder etwas über 30 sein. Ja. Und wir wollen dann das auch möglichst schnell wachsen, um den Markt zu gewinnen.
Und das sind im Prinzip dann Vertriebsleute und so, die du einstellst. Ne? Ich meine, das ist ja so ein Produkt, das musst du wahrscheinlich einfach einmal hören und du musst wahrscheinlich viel Marketing machen und das kannst du halt nicht alles automatisieren, da musst du auch einfach Menschen haben.
Genau, also bisher sind wir komplett inbound, also wir kriegen ungefähr 300 Free-User-Sign-Ups jeden Tag und von denen kaufen dann ein Anteil davon, kauft dann direkt mit Kreditkarte und ein anderer, mhm, Anteil möchte dann quasi eine Demo haben oder einfach mit einem Menschen sprechen. Und da haben wir jetzt 4 Account Executives im Team, die quasi diese Initial Demos machen und dann gerade bei größeren Unternehmen halt auch 2 Wochen Trial bereitstellen, 1 Woche Trial bereitstellen. Mhm. Und dieser Prozess ist relativ neu für uns. Also den haben wir wirklich nur im Herbst oder am Anfang dieses Jahres angefangen. Und der funktioniert aber gut. Und mittlerweile kommt die Majority von unserer Revenue von diesen Sales-Assisted Conversions.
Okay. Du hast gerade gesagt, in diesen Rankings seid ihr manchmal mit drauf. Weißt du, wie diese Rankings erstellt werden? Also kommuniziert ihr Umsatz oder extrapolieren die das einfacher von irgendwelchen Sachen, die du gesagt hast, wie viele User ihr habt oder so?
Ja, genau. Es gibt ab und zu so Public Data Points. Die sind aber nicht unbedingt immer akkurat.
Okay, okay. Ich habe aber auch gesehen, ihr macht schon einiges an Marketing. Ne? Zum Beispiel habe ich gesehen, ihr habt irgendwie solche Autos durch die Gegend fahren lassen mit irgendwelchen Displays drauf und so. Was sind so andere Marketing-Sachen, die ihr macht im Moment?
Ja, wir haben alles Mögliche versucht. Ich glaube, für uns ist immer noch Majority Word of Mouth, aber wir versuchen immer zu experimentieren, was für Channels können wir finden und idealerweise welche Channels können wir dann möglichst weit scalen. Und der erste Channel, den wir gefunden haben, der auch skalierbar ist, war Retargeting. Mhm. Also du meintest auch, du hast quasi unsere Ads gesehen. Ja. Die meisten Ads, die wir machen, sind nur Retargeting-focused, also quasi für diese 300 Free-User-Sign-Ups jeden Tag. Und danach targeten wir auf Meta-Ads, LinkedIn-Ads, und dann machen wir auch Google Branded Keywords, also quasi wenn du Juicebox auf Google suchst, werden wir auch appearen. Und dieser Channel funktioniert super, auch gerade Hand-in-Hand mit dem Product-Led Growth. Ja. Und dann der zweite Channel, den wir getestet haben, war more Conference-based. Ja. Da haben wir halt so Recruiting-Conferences gemacht mit größerer Präsenz. Da kamen dann auch die Trucks mit den Billboards ins Spiel, ja, also quasi LED-Trucks mit Juicebox an der Seite. Da hat einer unserer Partner, hatte deren eigene Konferenz. Und da haben wir unsere Trucks quasi vor die Konferenz gestellt,
sonst mal
mit unserem Branding davor. Und davon werden wir mehr machen. Die Activations machen Spaß und dadurch recognizen Leute
und
so.
Und du stellst dich aber auch persönlich schon als Brand auch da, ne? Also das finde ich ziemlich smart. Also du kriegst ja nicht eine Anzeige als Retargeting von Juicebox, sondern ich krieg die halt von dir, von David. Ja. Und dann siehst du immer den Post und hat er irgendwie Schnitt 800 Likes. Und das ist dann der Post, der geretargetet. Ich glaube, das ist schon so eine Strategie, die ja mehrere Gründer jetzt machen. Und ich glaube auch sehr, sehr smart und sehr, sehr gut funktioniert, ne?
Ja, ich glaube auch gerade bei Plattformen wie LinkedIn gibt es immer im Moment eine Strategie, die besonders gut funktioniert. Und für lange Zeit war es, glaube ich, eher Video-Content. Also auch als wir den ersten Launch gemacht haben, war ein Videoformat und mehr. Und da kamen auch Organic-Videos, haben einfach sehr gut performt. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile sehen wir das Gleiche mit dem Post-Retargeting, wo das Post-Retargeting einfach auch sehr gut performt. Gerade wenn es vom persönlichen Gründer-Account ist, statt von dem Company-Account.
Ja, ist wirklich sehr smart. Und es ist einfach, es ist so nett, ne? Das ist dann irgendwie ein Foto von euch beiden Gründern, von diesem LED-Truck. Das war jetzt gestern zum Beispiel gerade die Anzeige, die ich gesehen habe. und sag mal, wenn ich jetzt als Unternehmen, ich sitze jetzt in Deutschland, ne? Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 10 Recruiter bei mir in der Firma. Mhm. Was mache ich dann? Schreibe ich euch eine E-Mail? Melde ich mich einfach an? Was kostet das?
Ja, am besten einfach erstmal gratis ausprobieren und zu schauen, ob es in die richtige Richtung geht für die Rollen, für die man sucht. Mhm. Wir haben einen Free Trial und dann, wenn das Produkt gut funktioniert, haben wir auch verschiedene Paid Plans, starten bei $99 und gehen
im Monat?
Genau, $99 im Monat pro Nutzer und gehen quasi bis $300 pro Nutzer.
Okay. Also für den einen oder anderen klingt das jetzt vielleicht irgendwie viel, aber wenn man sich anguckt, was so ein LinkedIn Recruiter kostet, ist das immer noch extrem günstig, ne? Wo geht das in die Zukunft hin? Also ich meine, ihr fokussiert euch ja hardcore auf Recruiting. Ich habe euer Produkt ehrlicherweise auch für andere Sachen schon benutzt. Ich weiß, es gibt auch irgendwelche, ich habe auch Posts von dir gesehen, wo dann gesagt wird, nein, wir fokussieren uns nur auf Recruiting. aber ich habe es zum Beispiel benutzt, Kunden zu finden, ne, weil eure Freitextsuche einfach besser funktioniert. Ich hatte zum Beispiel irgendwie so ein Segment, irgendwie ich will CEOs von PE-backed Companies mit so und so vielen Millionen Umsatz irgendwie so finden. Und dann gab es halt eine wunderbare Liste und die konnte ich halt dann nehmen und dann wieder weiterverarbeiten. Glaubst du, dass du da so ausfächerst oder werdet ihr weiterhin euch voll auf Recruiting fokussieren?
Unser großer Fokus ist weiterhin in Recruiting. Wir haben einige Kunden, auch gerade Gründer, die uns auch für leicht andere Use Cases nutzen. Mhm. Wir haben auch einige Investoren, die uns nutzen, um Gründer zu suchen. Das sind aber jeweils, ich würde sagen, weniger als 2% unserer Kunden. Und der Grund dafür ist, dass wir die beste mögliche Experience für den Recruiting Use Case bauen wollen. Und da gibt es dann einige Entscheidungen, also gerade im Vergleich zu Sales, was in vielen Wegen das Ähnlichste ist, wo man quasi auch einfach Profile sucht und dann Outreach macht. Gibt es aber viele Entscheidungen, die anders sind. Beispielsweise im Sales geht viel darum, dass man nicht zu viele Kontakte vom gleichen Unternehmen findet und dann Outreach macht. Beim Recruiting ist das weniger relevant. Oder beim Recruiting fokussiert man sich auf die persönliche E-Mail, wohingegen beim Sales das auf die Professional E-Mail ist. Da haben wir wegen all diesen kleinen Entscheidungen wollen wir sicherstellen, dass wir so fokussiert, wie es möglich ist, im Recruiting-Bereich sind. Mhm. Da wir dann auch denken, dass das Produkt am Ende einfach deutlich anders aussieht, als es aussehen sollte, wenn wir im anderen Bereich wären. Also dieser Fokus für uns ist sehr wichtig und den wollen wir so lange beibehalten, wie es möglich ist.
Ein großer Grund, glaube ich, warum LinkedIn am Ende des Tages auch so erfolgreich ist, ist, dass viele Menschen ja über LinkedIn irgendwann mal eine Nachricht bekommen haben, dann haben sie einen neuen Job bekommen wegen LinkedIn. Ging mir auch so, irgendwann hat LinkedIn mal bei mir angeklopft, auf LinkedIn hat gesagt, hier willst du bei LinkedIn arbeiten. Das ist immer so meine Geschichte. Und es gibt so eine gewisse Loyalität in gewisser Weise, ne? Oder auch so Daily Use Cases zu diesem Produkt zurückzukommen. Ich habe manchmal auch immer so über die Arbeitslosenversicherung fast gesprochen, ne? Dass man einfach so einen Account da haben muss, weil man weiß ja nie, wo es irgendeine Opportunity gibt. Ist das für euch auch ein Weg, dass man irgendwann sagt, okay, hey, ich habe jetzt halt als Talent eine Nachricht gekriegt vom Recruiter, das ist irgendwie mit Juicebox gelabelt, vielleicht kann ich ja auch mein Profil in Juicebox sogar noch anreichern, damit ich einfach als User, sag mal, sicherstellen kann, dass die bestmöglichsten Informationen von mir bei euch vorhanden sind? Oder ist das eigentlich irrelevant, weil man die Daten auch sowieso kriegt?
Ja, ist eine gute Frage. Das ist sehr ähnlich zu unserem Product Roadmap in dem Sinn, dass wir sprechen intern viel darüber, wie man das am besten machen kann. Also wie kann man am besten quasi das Profil an den User auch bereitstellen, um dann selber Daten hinzuzufügen. Und das kann so simpel sein wie ein Resume Upload zu machen. Es könnte aber auch beispielsweise ein Video-Interview sein mit einem AI, der zusätzliche Informationen findet und dein Profil dann quasi für dich erstellt. Oder du kannst dem, könntest dem Profil beispielsweise bei E-Mail-Updates schicken. Alles noch Ideen, aber ja. Ideen, in denen wir auch viel Interesse haben. Ich glaube, langfristig gerade diese Profildaten zu haben und den zusätzlichen Value-Add zu haben, wo man die Profildaten wirklich nirgendwo anders finden kann, ist für uns als Company auch wichtig. Aber auch für den Nutzer. Ich glaube, viele Nutzer mögen es nicht so gerne, ihr LinkedIn-Profil abzudaten, oder es ist wie eine Aufgabe, die man ja. ab und zu erfüllen muss. Mhm. Und wenn wir das lösen können in dem Sinn, dass es passiv bereits für dich gemacht wird oder wir dich proaktiv daran erinnern können, kann es auch für den Nutzer deutliche Vorteile haben.
Okay. Ja, es gibt ja so im Sales-Bereich zum Beispiel Bordy, das kennst du ja bestimmt, ne? Da kann man halt auch so einen Typen anrufen, also einen AI-Agent, mit dem redet man dann so ein bisschen, dann sagt man dem halt, was als Unternehmer in meinem Fall ich so für Probleme habe und was ich suche, und ich wurde bisher noch nie gematcht, weil wahrscheinlich nur irgendwelche Early-Stage-Founders da anrufen und deswegen nicht jetzt die traditionellen, also wir bauen ja eine Learning-Company hier und die Learning- und Development-Manager dann vielleicht nicht mit Bordy telefonieren. Aber ich kann mir ja schon sehr gut vorstellen, ne, dass wenn ich halt irgendwie, also wenn du den Bereich auch noch knackst, dass die Leute einfach mit der AI sprechen und praktisch so ein Pre-Interview halt führen und dadurch dann halt noch besseres Matching stattfindet, dass man da nochmal ein anderes Growth-Potenzial hat. Du hast gerade schon gesagt, dass ihr ja das Geld noch gar nicht angefasst habt, was ihr geraced habt, aber ihr wächst weiterhin, ihr wollt jetzt irgendwie auf 30 Leute gehen. Du sagst aber auch, am Ende kommt es dann nicht darauf an, auf diese Revenue per Head, sondern man muss halt dann schnell wachsen, die Marktanteile greifen. Da gibt es ja auch Wettbewerber im Space. Wie ist da so die Strategie? Sagst du jetzt, okay, wir greifen jetzt richtig an, ich baue jetzt hier die nächste Billion-Dollar-Company und wir raisen jetzt die nächste Runde irgendwie 100 Millionen Dollar. Also zum Beispiel Richard Socher, der war bei mir im Podcast, kennst du vielleicht von you.com, der hat mir damals gesagt, ja, der größte Fehler, den er gemacht hat, war, dass er nicht irgendwie 500 Millionen Dollar geraced hat. Ne? Gerade bei den Runden, die man hier so sieht. Wie ist da so deine Sicht auf die Dinge?
Ja, ich glaube, für viele von den Companies, die so riesige Runden raisen, haben die oft auch ein quasi großes Kapitalinvestment, gerade im AI-Bereich, wenn man Models selber trainen muss oder selber hosten muss. Wir sind im Application Layer, also wir haben quasi nicht diese Kosten, die damit zustande kommen. Wir bisher haben wir noch keinen Capital Constraint gehabt. Also wir hiren relativ schnell. Wir müssen etwas schneller hiren. Aber
ein gutes Tool gibt es da auch. Ne?
Genau. Ja. bisher ist aber der Constraint immer noch, dass wir quasi wie lange unser Prozess dauert, bis wir die neuen Leute reinbringen. Mhm. Und in der Zeit ist unsere Revenue wiederum schneller gewachsen als die neue Payroll-Cost.
Ja.
Deswegen sind wir quasi bisher in dieser Situation gewesen, dass wir kein zusätzliches Kapital brauchen oder dass es bisher noch keinen großen Unterschied gemacht hätte. Das wird sich aber vielleicht in den nächsten Monaten verändern, gerade weil wir dabei sind, quasi neue Strategien im Marketing anzuschauen, wo man dann deutlich größere Summen investieren kann, um quasi den Markt für uns zu claimen oder zu gewinnen.
Ja, weil wenn du, ich sag mal, jetzt irgendwie plötzlich richtig Vollgas im Marketing gibst und dann halt richtig viel Inbound kommt, dann brauchst du halt auch eine Salesforce und Account Management und so weiter, das abzubilden. Ne? Das ist also, das geht ja so Hand in Hand. Aber glaubst du, wenn du jetzt die nächste Runde raised, ist das dann eher 50, 100 Millionen? Was glaubst du so? In welcher Range denkst du darüber nach?
Ja, 50 bis 100 Millionen denke ich nicht, weil ich glaube, da wäre es dann quasi, ich glaube tatsächlich, dass Overcapitalization dann auch ein Problem sein kann, weil man gibt dann schlussendlich das Geld aus und wenn es im Business-Sinn nicht so viel Sinn macht, also wenn man gerade keine großen Kapital-Requirements hat, dann würde ich das Geld lieber nicht raisen. Also ich glaube, es wird weniger, deutlich weniger als 100 Millionen sein.
Okay. Lass mal ein bisschen nochmal über San Francisco sprechen. Du hast ja schon vorhin gesagt, ja, dass das hier so the place to be ist. Was macht den Standort für dich hier so einzigartig außerhalb von YC jetzt?
Ich glaube, San Francisco hat die größten Ambitionen. Es ist die einzige Stadt, wo, gut, mittlerweile gibt es die auch in anderen Städten, aber die Waymos, die selbst fahren in Autos, fahren auf der Straße rum. Fast jedes Büro ist ein Tech-Company. Jeder baut etwas Neues. Und ich glaube, diese Energie oder die Dynamik, die dadurch kreiert wird, existiert wirklich nur hier oder nur hier auf der gleichen Scale. Mhm. Und man hat immer einen Vorteil, wenn man in dem Ort ist, wo quasi the cutting edge in der Industrie ist, so beispielsweise für Finance in New York, und im gleichen Sinn meiner Meinung nach muss man für Tech in San Francisco sein.
Okay, okay. Und ich meine, einen großen Nachteil hat das Ganze ja, weil diese Fokussierung des Talents führt auch zu so einem riesen Wettbewerb. Ne? Wir sehen das jetzt gerade wieder, diesem riesen War for Talent mit Mark Zuckerberg, dass da irgendwie 100 Millionen irgendwie Sign-up-Bonis bezahlt werden. Du hast schon gesagt, ihr seid am Ende des Tages Application-Layer. Ihr braucht jetzt nicht die krassesten AI-Researcher. Aber trotzdem steht man ja im Wettbewerb mit den Firmen. Ne? Also jemand kann sich jetzt, wenn jetzt jemand zu euch kommt, ist ja schon, ihr seid ja auch immer noch Early Stage, halt schon so ein bisschen jetzt am Wachsen und da muss man dann die Gehälter anpassen. Da kann ich aber auch dann sagen, okay, bei Meta kriege ich jetzt $500,000 Gehalt, warum gehe ich jetzt zu euch? Wie überzeugst du die Leute, da in eure Firma zu kommen?
Ja, ich glaube, also gerade auf der Talent War ist es auch passiert auf der gleichen globalen Scale. Also ich glaube auch die ersten Researcher, die Zuckerberg mit den 100 Millionen Offers geheiert hat, oder nicht mit den 100 Millionen Offers, aber wie auch immer das da passiert ist, waren im Zürich-Office von OpenAI. Also ich glaube gerade für diese Top-Researcher oder das Top-Talent ist es fast egal, wo sie global sind. Ja. Sie werden gefunden und dann in vielen Teilen halt gepoacht oder in andere Unternehmen gebracht. Ich glaube, auf der gleichen Ebene für Softwareentwickler, viele kommen einfach nach San Francisco, gerade wenn sie ihre Karriere gerade starten oder die Erfahrung sammeln. Und gerade innerhalb den USA, wo man relativ leicht umziehen kann, enden dann auch viele hier. Es gibt auf jeden Fall ein gutes Arbitrage, wenn man ein komplett Remote Company macht und dann quasi überall hiert, weil viele Leute wollen halt mit ihrer Familie bleiben oder ähnliches, ja, und man da sehr gutes Talent finden kann. Es gibt aber auch einfach sehr viel Talent, das in der Bay Area ist, sei es im Sales, sei es im Software Engineering oder mehr. Und da kann man dann halt, muss man dann quasi einen guten Grund haben, für warum seine eigene Company schnell wachsen wird und eine gute Journey für das Team bietet.
Ja, und ihr seid auch in Person wahrscheinlich, ne? Also ihr macht alles. Ja, cool. Was mich auch interessiert, ich meine, ihr habt ja ein eigenes AI-Tool fürs Recruiting natürlich. Was für andere AI-Tools nutzt du sonst noch so in deinem Alltag?
Ich bin großer Claude-Nutzer und quasi für alles von so E-Mail-Review zu Daten zu verändern und mehr. Mhm. Davon abgesehen nutzen wir für Engineering sehr aktiv Cursor.
Klar.
Und wir haben auch viele von den Agentic Coding Tools probiert, nutzen aber allerdings immer noch weiterhin primär nur Cursor. Mhm. Und davon abgesehen, wir testen vieles, AI Note-Taking, gerade für sowohl für Recruiting Calls als auch für Sales Calls.
Ja, was machst du da?
Gong für Sales und MetaView für Recruiting.
Okay.
Und Gong für Sales ist gerade eins meiner Lieblingstools. Also es nimmt quasi alle Sales Calls aus. Man hat einen kompletten Transcript von allem, was gesagt wurde und kann dann wie quasi ChatGPT einfach Fragen stellen. Beispielsweise zeigt mir die letzten 5 Sales Conversations, wo dieser Competitor gementioned wurde und in welchem Zusammenhang die gemenschent wurden. Mhm. Und so können wir sehr schnell sehen, was unsere Kunden in Realtime sagen. Und ich kriege sogar Notifications in Slack dafür. Und das ist eins meiner Lieblings-Use-Cases.
Okay, cool. Ja, ich benutze zum Beispiel noch Fixer.
Nice, okay.
Tools. Ich weiß nicht, ob du schon mal ausprobiert hast. Kann ich auch sehr empfehlen. Also es ist halt auch einmal AI-Note-Taking. Was halt viel spannender an dem Tool ist, dass es dann die E-Mails vorschreibt. Ne? Also jede Nachricht, die reinkommt, die wird erstmal getaggt, ob das was ist, was für mich relevant ist oder wo ich antworten muss oder ob es nur ein FYI ist. Mhm. Und dann wird automatisch sofort eine Antwort vorgeschrieben und ich muss sie dann nur noch anpassen. Ich glaube, so deren Claim ist irgendwie so, we save you 1 hour a day. Mhm. Und das ist halt mindestens eine Stunde. Ne? Also wenn du viele E-Mails hast, gerade jetzt im Sales und so und irgendwie Kommunikation mit irgendwelchen Kunden, ist unfassbar, wie gut das ist. Das schreibt auch in deinem Ton und Voice, also musst du auch mal ausprobieren.
Auf jeden Fall.
Ist echt ganz spannend.
Wie viel Zeit würdest du sagen, editest du die dann noch, die E-Mails, oder schickst du die einfach quasi
so? Also ich würde schon sagen, dass ich in 90% der E-Mails schon nochmal irgendwie 3-4 Wörter oder nochmal einen Satz oder so dazu schreibe, aber ich bin halt ehrlicherweise ein Lazy Typer, also es ist eins meiner Skillsets, die ich nicht so richtig gut besitze, dass ich jetzt so extrem schnell schreiben kann und dass ich jetzt einfach nur noch einen Satz dazu schreibe, statt halt die ganze E-Mail, und dazu ist sie komplett eloquent, alles grammatikalisch natürlich richtig und so. Also mein Co-Founder hat schon gesagt, sag mal, warum sind deine E-Mails neuerdings so gut geschrieben. Das führe ich sozusagen da auf die AI zurück. Das ist so lustig, weil viele Leute immer sagen, die sehe ich nur so AI. Nee, die AI ist besser als der Mensch. Also jedenfalls als ich. Das ist schon ziemlich cool. Da gibt's ja einige von diesen E-Mail Assistants, ne? Ja. Ein anderer Kumpel von mir hier, einer meiner ehemaligen Tenants, die machen Yappify. Das ist auch so ein Voice-to-E-Mail, wo du dann halt mit deinem E-Mail-Postfach nur redest und dann werden die E-Mails geschickt. Also da in dem Bereich, glaube ich, ist auch noch richtig viel Musik drin.
Ja, Fixer sieht super spannend aus. Also wir kennen die quasi von der Recruiting-Perspektive. Also die hiren gerade viel und nutzen auch Juicebox. Aber ich habe mir auch schon die Website angeschaut, aber dann, wo es zum Connect der E-Mail kam,
ja,
habe ich dann
scary,
etwas
ja.
hesitated, aber ja. ich glaube, ich werde es einfach mal versuchen.
Die lesen halt dann jeder deiner E-Mails, ja. Natürlich, also du musst Foreign Access geben, aber naja, der Benefit ist eben, dass du wirklich richtig, richtig viel Zeit sparst und vor allem die Organisation der Inbox finde ich einfach so geil, ne? dass er diese ganzen Tagging macht, also ich kann halt morgens, wenn ich aufwache, wir haben relativ viele Kunden in Deutschland, dann kann ich halt auf die Dinges klicken, need to respond und dann filtert er mir direkt mit den Gmail Labels praktisch die E-Mails, wo ich halt antworten muss, da sind die E-Mails schon vorgeschrieben und ich sitze dann noch so halb mit einem Auge offen im Bett und habe halt schon die ersten 5 Antworten geschickt, ne? Und,
sehr nice,
und das ist wirklich, also, ja, kann ich, also ich bin da nicht mit den Affiliated oder so,
das war ein gutes Sales Pitch, ja.
ja, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen weiter über die Sicht auf Deutschland sprechen. Ne? Also du hast jetzt ja in Deutschland nie gearbeitet, so wie ich das verstanden habe, aber glaubst du, also wie siehst du auf dem Markt? Also es gibt ja immer wieder so Leute, die dann sagen, in Deutschland ist alles schlecht, aber ich denke mir immer, auch da wird nur mit Wasser gekocht und ob ich jetzt in Düsseldorf oder Berlin, Hamburg so eine Firma baue, eigentlich kann ich das ja da auch machen. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, also meine Perspektive wird hauptsächlich dadurch beeinflusst von den YC-Gründern, die ich kenne, die quasi nach San Francisco kommen oder aus Deutschland nach San Francisco kommen, aber dann auch wieder zurück nach Deutschland gehen. Und ich glaube, von den internationalen Gründern würde ich schätzen, dass die Deutschen mit am meisten zurück in ihr Heimatland zurückgehen, um ihr Unternehmen da weiterzubauen.
Ja.
Was eigentlich sehr für Deutschland spricht, weil ich glaube, viele Leute nehmen es als Path, um in die USA zu kommen. Aber wenn man auch wieder zurückgeht und quasi das Unternehmen zu Hause baut, kreiert man auch mit das Ecosystem da. Und die Unternehmen, die ich kenne, die in Deutschland sind, viele von denen sind sehr erfolgreich und bauen sehr coole Produkte. Auch Produkte, die nicht nur für den deutschen Markt sind. Beispielsweise für LLM Analytics nutzen wir Langfuse, ist auch eine deutsche Company. Und die sind aber auch sehr groß im amerikanischen Markt und haben ja auch eine große Präsenz. Und ich glaube, gerade das ist jetzt mehr möglich, als es früher war, dass man Softwareprodukte auch von internationalen Locations in den amerikanischen Markt verkaufen kann. Schlussendlich oft immer noch der größte Markt ist. Also gerade für beispielsweise Analytics Software wird wahrscheinlich die USA 60-70% Market Share haben.
Ja.
Und ich glaube, lange war das das Problem, dass wenn man beispielsweise im deutschen Markt ist, dann kann man nur in den deutschen Markt verkaufen. Es gibt nicht viele andere Softwareunternehmen, oder vergleichsweise weniger andere Softwareunternehmen. Und mittlerweile kann man das aber auch aus Deutschland oder aus anderen Ländern global verkaufen.
Okay, interessant. Und glaubst du schon, dass du dann langfristig hier bleibst? Oder ist es auch so ein Gedanke, immer wieder mal zurück nach Düsseldorf zu gehen?
Ja, ich glaube, mir gefällt es sehr hier und auch gerade für das Unternehmen werde ich auf jeden Fall hier bleiben.
Mhm.
Langfristig kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, zurück nach Deutschland zu ziehen. Meine Freundin ist auch deutsch, meine Familie ist in Deutschland und ich glaube, würde auch gerne, dass meine Kinder Deutsch sprechen.
Ja.
Und ja, mal schauen, wie sich das Leben entwickelt.
Okay. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich jeden frage. Und zwar, das ist eigentlich so eine LinkedIn-Frage. Tell me one thing, there's not only a LinkedIn-Profile, haben wir immer gesagt. aber was gibt's, was dich noch so persönlich ausmacht, außerhalb deines Jobs?
Gute Frage. Gerade jetzt, wo der Job quasi mein ganzes Leben geworden ist. Ich lese sehr gerne.
Okay.
Und das versuche ich immer noch weiterhin beizubehalten, sofern es möglich ist. Und alles Mögliche von quasi Fiction-Books zu News-Media, Current-Events und mehr. Und es gibt mir immer das Gefühl, dass ich quasi in eine andere Welt abtauchen kann und einfach da sein kann.
Buchtipp?
Ich habe kürzlich Chip War gelesen.
Okay.
Ist gerade kürzlich auch so ein trendiges Buch in Silicon Valley geworden. Es ist quasi zur History von der Semiconductor-Industrie.
Mhm.
Also wie auch Silicon Valley entstanden ist und warum Semiconductors hier so eine große Industrie früher waren und jetzt mittlerweile nicht mehr sind. Beziehungsweise jetzt ist es bei Nvidia oder den Fabs. Und ein gutes Buch.
Okay. Ich habe gerade noch eine Sache, die mir eingefallen ist, weil du meintest so, dass die Arbeit ist dein Leben. Es gibt ja hier 996 oder Leute arbeiten 7 Tage die Woche, ne? Ich war letzte Woche auch 7 Tage im Büro, ist halt einfach manchmal so hier in San Francisco. Wie sieht das bei euch aus? Also wie arbeitet ihr?
Ja, mein Mitgründer und ich sind 7 Tage die Woche im Büro. Und das Team ist 5 Tage die Woche im Büro.
Okay.
Und ich glaube, das ist auch, also wir haben keine Erwartung, dass das Team am Wochenende arbeitet. Und viele haben auch Familie, Kinder und so weiter. Und die sollen auch die Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und für meinen Mitgründer und ich ist es dann wiederum Zeit, die wir quasi gewonnen haben, wo wir uns mehr kreativ auf Product Brainstorming oder andere Sachen, die wir unterhalb der Woche, die schwieriger sind, weil man dann halt das tägliche To-Do hat. Und mein Mitgründer und ich machen es auch einfach, weil wir Spaß dran haben.
Ja.
Und wir gerne unsere Zeit zu verbringen. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall wäre, dann würden wir auch nicht am Wochenende reinkommen.
Ja.
Aber solange es Spaß macht, wollen wir das auch tun.
Okay. Allerletzte Frage. Machst du trotzdem ab und an auch nochmal irgendwie dann am Wochenende irgendwas hier draußen in der Natur? Oder, also ich meine, ich sag mal, also ich habe ja hier im Haus ja auch viele Gründer und viele von denen sind 7 Tage die Woche im Office. Und ich sage immer so, 1 Tag die Woche, jedenfalls den Nachmittag mal rauskommen. Irgendwie, ich meine, über die Brücke fahren. Es gibt ja hier so viele Sachen, die man machen kann. Ne? Ob das jetzt Mountainbiken, Rennrad fahren, sich wandern und so weiter.
Ja, weniger als ich es gern tun würde.
Ja.
Ich würde sagen, wahrscheinlich einmal im Monat oder alle 2 Monate. Aber wenn ich es mache, genieße ich es sehr.
Okay.
Und auch gerade mit Freunden und dann als Gruppe oder nach Marin zu fahren über die Brücke.
Ja.
Und es macht immer Spaß.
Okay, crazy. Ja, danke ich dir ja vielmals, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast in deinem Schedule. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder.
Dankeschön. Ja, bis bald.
Das war schon wieder mit dem OMR Silicon Valley Update Podcast. Wie immer ein kleiner Hinweis nochmal auf unsere WhatsApp-Community, wo ihr euch mit anderen Hörerinnen austauschen könnt, wir die Folgen besprechen können. Also einfach mal dazukommen. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Und ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Tschö.